Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes. Grüß dich.
Du, Reinhold, die Lage ist schlimm.
Oh, über was reden wir?
Der VDI berichtet über einen massiven Fachkräftemangel in den Ingenieurs- und Informatikerberufen mit der Headline, dass das zu einem jährlichen Wertschöpfungsverlust von etwa 9 bis 13 Milliarden Euro führt.
Oh, das ist ordentlich, oder? Davon kann man sich einiges kaufen.
Das ist nicht mehr meine Portokasse. Ja, und sie sagen, im ersten Quartal 2024 ist die Gesamtzahl der offenen Stellen zwar zurückgegangen um 15,6% auf, aber immerhin noch 148.000. Also 148.000 offene Informatiker- und Ingenieursstellen gibt's.
Okay, und machen die da auch eine Unterscheidung oder so? Ich meine, das ist ja ein Riesentopf, oder? Ingenieure und Informatiker.
Das ist auch noch ein bisschen auseinandergebrochen in Maschinen-, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik, Architektur und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ja schon auch bei der Informatik, wo wir beide zu Hause sind, schon so, dass man merkt, wir hätten eigentlich schon gern mehr Informatiker. Und für den Podcast heute ist jetzt die Aufgabe an dich, das Problem zu lösen, bitte.
Mehr Informatiker. Okay, das heißt, ich mache jetzt einen Aufruf. Leute, studiert Informatik.
Würdest du das machen? Kannst du das guten Gewissens machen? Also jetzt mal ganz im Ernst. Würdest du sagen?
Ja, ich kann es ganz im Ernst machen, aber das wird jetzt ein bisschen persönlicher. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet, aber ich bin ja transparent. Das ist hier der transparente Podcast, kein Problem. Also ich habe ja Informatik studiert und zwar dieses reine, pure Diplom-Informatikstudium. Und das war schon echt trocken, muss ich sagen. Und im Nachhinein würde ich für mich sogar sagen, würde ich eher so in Richtung duales Studium gehen oder vielleicht an der FH oder so.
Ey, sagst du das jetzt echt nur so oder wegen mir oder?
Nein, das sage ich jetzt echt so. Das müsste ich jetzt nicht wegen dir machen. Nee, sage ich wirklich so, weil ich glaube, also ich war immer ein Mensch der Praxis auch und ich hatte das halt als Nebenjob immer, ne? Also ich hatte immer einen Nebenjob, habe mir immer nebenher irgendwas gemacht, war Werkstudent hier und dort und so, weil das Studium einfach schon für mich einfach zu trocken war, tatsächlich. Aber ich soll ja die Werbetrommel rühren. Also ja, ich würde sagen, Informatikstudium ist echt cool. Man kann halt einfach nur mit einem Computer so viel machen. Ja, also da kann man so viel erstellen, kreativ sein und Dinge umsetzen, die cool sind. Deswegen, würde ich auf jeden Fall dafür werben, das zu tun. Und die Jobs später sind auch cool. Man arbeitet mit coolen Leuten zusammen, kann coole Projekte machen, ganz unterschiedliche Sachen. Kann so in die Cloud-Richtung gehen oder kann dann auch in Richtung Maschinenbau zum Beispiel gehen. Da bin ich ja jetzt im Moment unterwegs, was ich auch super interessant finde. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, später als Informatiker oder in die Medienbranche zu gehen oder so, und so weiter und so fort. Ja. Überall braucht es Informatiker, überall.
Überall, ja. Genau. Ja, ich bin ja voll bei dir. Ich habe ja auch diskutiert, über meine Kinder würden wir die, wenn die mal Informatik machen wollen oder irgendwas anderes, auch tatsächlich duales Studium. Und ich glaube, ich würde das meinen Kindern auch empfehlen, weil es schon irgendwie cool ist. Es ist aber schon auch nicht, ich weiß nicht. Also ich sage jetzt mal, ich weiß halt nicht, wie es heutzutage tatsächlich ist an der Uni. Ich habe an der Uni studiert und damals war das schon ein bisschen ruhigere Kugel, als sie das heute haben, die Studis.
Ja.
Ist heute schon viel mehr durchgetaktet. Man muss viel mehr performen. Bei uns damals gab es halt so eine Regelstudienzeit, aber wenn du da drüber lagst um ein Jahr oder um zwei, dann war das jetzt auch nicht so dramatisch. Wie viel Semester lagst du über der Regelstudienzeit, Reinhold?
Wenige.
Nur wenige.
Das sind so Fragen, die ich nicht beantworte, genauso wie die Frage nach meinem Abi-Schnitt. Inzwischen wissen es meine Kinder. Aber so ein paar Semester,
ja.
Aber das Problem war, ich war in so einer, oder was heißt Problem? Shoutout an meine Clique. Wir waren alle irgendwie so in einer Gruppe, die gesagt haben, studieren ist ja ganz nett, das kann auch ein paar Semester länger gehen. Aber tatsächlich, es ist keine Ausrede. Ich habe immer nebenher gearbeitet und da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Also wir hatten die erste IP-Telefonanlage zum Beispiel verbaut und mussten uns damit auseinandersetzen, also mit der Technologie und so weiter. Also lauter so Sachen, das war schon lehrreich, ja, und da kann es halt ein paar Semester länger gehen. Geht heutzutage aber nicht mehr, ne, mit Bachelor und Master.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es an der FH oder an der Uni ist, aber es ist schon alles deutlich durchgetakteter. Es ist ja auch schon so, dass du diese Grundlagenorientierungsprüfungen hast, also das heißt, du hast bestimmte Prüfungen, die du innerhalb von einem gewissen Zeithorizont abgearbeitet haben musst. Das gab es bei uns ja auch nicht. Also wenn du dein Grundstudium halt hattest, hattest du es. Aber wenn es halt länger gedauert hat, hat es auch keinen interessiert. Also ist halt schon auch irgendwie den wirtschaftlichen Interessen geschuldet.
Ja, ne? Das war ja der Grund für Bachelor und Master, oder? Also dass man gesagt hat, die Leute sollen schneller in die Wirtschaft gehen. Jetzt können heutzutage 17-Jährige anfangen zu studieren.
Ja.
Und sind dann mit 20, haben sie ihren Bachelor und rein in die Mühle der Wirtschaft.
Was findest du denn, machen die Unternehmen falsch? Also wie können denn Unternehmen Fachkräfte anlocken? Also wir sprechen ja hauptsächlich Cybersecurity. Also im Cybersecurity-Bereich gibt es ja schon auch einen hohen Demand. Ich habe auch mal geguckt bei Xing und bei LinkedIn, was da gerade für so offene Stellen sind. Und da findet man ja massig. Warum sind die nicht besetzt?
Also ich könnte jetzt sehr weit ausholen, was uns Menschen motiviert. Willst du so ein Grundlagen...
Ich will, dass du das Problem löst, Reinhold.
Naja, also man sagt ja, noch wichtiger als Geld, und Geld ist natürlich auch wichtig, klar, das muss passen, das Gehalt muss in Ordnung sein, ist die Motivation. Also finde ich da einen Sinn oder beziehungsweise einen Zweck, diesen Purpose, bin ich da in der Lage, eigenständig zu arbeiten, auch mal Projekte voranzubringen, eigenständig Ideen reinzubringen und nicht in einem straffen Korsett zu sein? Und mache ich da was, wo es mir Spaß macht, mich weiter zu verbessern immer? Also immer wie ein Sprinter, der täglich wieder auf die Bahn geht und einfach versucht, noch mal ein bisschen schneller zu sein. Also dieses, ja, dieses Beherrschen und dieses immer besser werden zu wollen. Also die Frage ist, kann der Arbeitgeber mir das zur Verfügung stellen oder das bieten, ja.
Ich verstehe schon genau, was du meinst. Ich habe den Eindruck, viele Unternehmen versuchen das auch, aber es wirkt auf mich ganz oft sehr unauthentisch. Also dieser Versuch, irgendwie diese Mission zu verkaufen und dieses Wir-Gefühl zu erzeugen und wir wollen zusammen, sagen wir mal, Cybersecurity besser machen. Und dann ist die Tätigkeit aber trotzdem halt, ja, anders als sie versprochen wurde.
Genau, also es kommt eben drauf an, wenn ich jetzt neu in so einen Job reinkomme, könnte ich mir vorstellen, will ich eher in die technische Richtung gehen oder will ich eher das Security auf dem Papier machen? Ich meine, das ist gar nicht abschätzig, sondern das hatten wir in der Folge mit Jobs, hatten wir das ja schon mal, ne? Also was für Jobs gibt es eben in diesem Bereich? Und dann, wenn du dafür eben eingestellt wirst, ist halt die Frage, ja, wie viel darfst du denn davon jetzt machen? Also kannst du zum Beispiel auch bestimmte Prozesse definieren, also wie die sichere Erstellung von Software funktionieren soll, zum Beispiel, also irgendwie in Secure Software Development, Lifecycle oder sowas selber zu gestalten oder Vulnerability Management oder. Also solche Dinge selber bestimmen zu können oder ist es halt alles vorgegeben und du bist halt nur Ausführender oder Ausführende.
So ein Code Monkey.
Ja, ich meine, das ist halt generell das Problem, wenn wir jetzt dann wieder in die Softwareentwicklung gehen, ein bisschen weg von Cybersicherheit. Ne? Also es gibt ja die, oder man kann ja unterscheiden zwischen, was ist Softwareentwickler, was ist Softwareprogrammierer. Ist alles schon runterspezifiziert bis in Methodennamen und so weiter, dann entwickelst du halt nur noch runter. Oder bist du selber an dem kreativen Prozess beteiligt, dir auszudenken, wie die Architektur auszusehen hat, wie man das am besten so und so designt, die Oberfläche, das Backend und so weiter und so fort. Ja, und jetzt bezüglich Sicherheit, da wieder zurück. Also ich meine eben, einerseits von den Vorgängen, die es gibt in dem Unternehmen, also die Prozesse damit gestalten zu können, andererseits auch Tools ausprobieren zu können, einfach mal verrückte Tests zu machen oder selber Penetration-Tests durchzuführen und nicht das alles nur sofort an externen Dienstleister weiterzugeben, sondern selber dafür zu sorgen, dass sowas etabliert wird, dass sowas täglich zum Beispiel überprüft wird. Ja.
Wir hatten kürzlich auf Spotify den Kommentar, dass wir mal eine Folge über Quereinsteiger machen sollen. Und vielleicht, also das ist eine super gute Idee, das wollen wir auch machen. Aber Wie stehst du denn gegenüber jemandem, der, sag ich mal, self-taught Cybersecurity ist, der sich vielleicht bei dir bewirbt im Team als Cybersecurity Manager oder Cybersecurity Engineer? Hast du da quasi diese Freiheit zu sagen, ich gucke mir wirklich die Person an, oder musst du, es ist ja manchmal auch so oder allgemein vielleicht gesprochen, dass ein HR einfach nur guckt, ja, was ist jetzt hier der Abschluss und pipapo. Also ich habe den Eindruck, bei manchen Unternehmen ist das auch einfach viel rigider und die haben Probleme damit, kompetente Leute einzustellen, die aber vielleicht halt nicht irgendwie Cybersecurity in ihrem Titel drinnen haben, oder?
Also wenn ich Stellen ausschreibe, dann gebe ich schon einen Filter vor, aber einen sehr, sehr weichen Filter. Ich selber habe noch keine Stelle ausgeschrieben gehabt bezüglich IT-Sicherheit oder Cybersecurity. Aber ich würde den Filter sehr weich machen und ich habe überhaupt nichts gegen Quereinsteiger. Also im Gegenteil, ich finde es super interessant. Leute, die sich dann einfach während ihres Berufslebens das nebenher raufschaffen und sich da weiterbilden und so weiter. Und dann ist ja immer die Frage, okay, was für Stichwörter setzt du in deinem CV dann? Also sagst du das und das und das, habe ich schon gemacht oder bin ich gerade dran? Dann springt es auch hoch und dann werden die Leute auch eingeladen, klar. Weil, warum werden sie eingeladen? Es gibt halt nicht so viele Bewerber tatsächlich, ja. Wie du gesagt hast, Fachkräftemangel.
Tatsächlich. Was sind denn so Schlagwörter, die dich triggern, wo du sagen würdest, oh, das klingt interessant, das muss ich mir angucken, oder so Sachen, die auftauchen, die interessant sind?
Also jetzt speziell bei Cybersecurity?
Ja, speziell bei Cybersecurity.
Okay. Also da, das ist, muss ich jetzt halt so rein hypothetisch, muss ich das jetzt entwickeln, würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken machen, wenn ich die Stelle tatsächlich ausschreibe. Also ich fände es schon gut, wenn ich wüsste jetzt gerade mal das Security auf dem Papier, dass klar ist, okay, welche Richtlinien gibt es eigentlich, woran richtet sich Security bezüglich Richtlinien aus? Ja, also was da so alles auf uns zukommt und Standards und so weiter, haben wir auch schon drüber gesprochen, Fluch und Segen, ne? Und das andere tatsächlich dann wären Stichwörter wie von wegen, ja, also ich habe vielleicht schon mal an einem Open-Source-Projekt mitgearbeitet, das im Security-Bereich aktiv ist. Und habe da jene Funktion hinzugefügt oder ich habe da mal auch eine Vulnerability gefunden und das hier ist die CVE-Number und so weiter. Also sowas finde ich super interessant, ja. Oder ich habe schon mal vielleicht auch auf Konferenzen teilgenommen und da Vorträge gemacht. Wobei das natürlich, das ist eine Typsache, ne? Da muss man halt entsprechend extrovertiert sein, ja.
Also ich sehe das genauso. Ich finde, also als ich noch früher in der Wirtschaft war und Leute eingestellt habe, was ich echt immer am besten fand, ist, wenn Leute zeigen können, was sie gemacht haben. GitHub Repo ist das beste Beispiel. Und einfach ihre Arbeit zeigen. Und die habe ich mir immer angeguckt, ausnahmslos. Und da siehst du sofort, wie jemand arbeitet eigentlich.
Also das ist eigentlich wie Handwerk, oder? Also das ist, wenn du jemanden einlädst und der zeigt dir mal einen Tag, wie er dann ein Auto repariert oder so. Und dann siehst du halt, wie sind die Handgriffe und welches Werkzeug benutzt er und so weiter.
Es ist ja ein Handwerk. Also es ist einfach echt ein solides Handwerk. Gelernt ist gelernt. Und man wird da auch über die Jahre ja viel besser. Also es ist halt auch so eine Erfahrungssache. Das heißt, du glaubst nicht, dass AI die ganzen Informatiker-Jobs, die 150.000, die der VDI gerne besetzt hätte, dass die alle...
Oh Gott, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber also wie AI jetzt diese Jobs ersetzen kann, das ist natürlich eine gute Frage.
Hat ja
Frage.
Dieser CEO von Nvidia populär gesagt, dass man jetzt nicht mehr coden lernen sollte, weil das machen ja alles die Grafikkarten von Nvidia praktischerweise jetzt demnächst.
Noch machst du dich lustig drüber, Janis. Noch machst du dich lustig drüber.
Eine Podcast, eine Grafikkarte.
Irgendwann rede ich mal mit einer AI. Naja, da müssen wir jetzt mal die Tätigkeiten sich überlegen, oder? Also was ist das Häufigste, was ein Cybersecurity-spezialisierter Mitarbeiter, Mitarbeiterin macht?
Analyst, Pentester, sowas.
Ja, das Pentesten könnte doch auch eine AI übernehmen, oder?
Ja, glaubst du? Ich weiß es nicht. Also ich meine, das ist eine Ernst. Ich glaube, es wird ja, mit Sicherheit unterstützt von AI. Mhm. Ich glaube aber, das Skillset, also Stand heute, was ich jetzt sehe, kannst du es vergessen, ist meilenweit entfernt. Aber ich bin mir sicher, dass durch AI-gestütztes Tooling einen guten Analysten besser machen kann. Ich glaube aber nicht, dass es einen schlechten Analysten gut machen kann.
Das wird man sehen, ja. Aber das würde ja bedeuten, das sollte mit in die Ausbildung von Informatikern beziehungsweise in die Ausbildung Richtung Security, dass man auch AI-Tools benutzen kann. Prompts schreiben.
Ja, aber dass man halt auch vielleicht versteht unter der Haube, wie es ist. haben wir bei uns, PS, ja, shameless plug, unser Cybersecurity-Studium im sechsten Semester eine AI-Vorlesung drin. Finde ich schon wichtig, dass man da zumindest einordnen kann, wie dieses Zeug performt, was es da gibt und wie das alles funktioniert unter der Haube.
Aber darf ich mal fragen, auf was du achten würdest dann in so einer Bewerbung? Ich habe schon verstanden, du schaust dir das GitHub-Repo an. Gibt es da noch weitere Aspekte?
Tatsächlich, glaube ich, ist meine Meinung ein bisschen anders als deine. Ich glaube schon auch, die intrinsische Motivation ist wichtig, aber Gehalt ist schon auch sehr wichtig. Ja? Also wir leben in einer Zeit, wo die Lebenshaltungskosten alle krass explodieren, wo junge Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie sich noch selbst erwirtschaftet ein Haus leisten können irgendwann mal, ja, die ja auch gerne eine Familie hätten irgendwann mal. Und wenn du dann so gelowballt wirst nach einem Studium, oh, finde ich schwierig. Und gilt ja nicht nur für Berufseinsteiger, gilt ja auch für erfahrene Leute. Also kann ich mal erzählen. In meinem früheren Leben war ich mal unglücklich in meinem Job, habe ich mich woanders beworben, bei der Konkurrenz quasi. Bin auch eingeladen worden, lief super. Die hatten mega Fachkräftemangel. Also die haben ganz dringend jemanden gesucht, der das macht. Was ich auch echt konnte, was ich quasi genau das gemacht habe quasi. Und dann habe ich ein Angebot auch bekommen. Das war unter meinem vorigen Gehalt. Und dann habe ich gesagt, hä? Und dann hat er echt, das kannst du dir nicht ausdenken. Dann hat der Recruiter zu mir, und da muss man halt wissen, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich 10 Jahre Berufserfahrung oder so. Ja, ich soll das als Einstiegsgehalt sehen. Und wenn das gut läuft, dann wird es erhöht. Und ich fand das so krass. Ich dachte mir, hä, ist das euer Ernst, weißt du?
Haben die dich nach deinem vorherigen Gehalt gefragt?
Ja, ja, klar.
Ich habe denen was du vorher verdient hast.
Ja,
das heißt, die sind da ganz offen und bewusst sind die reingegangen.
Denen war ganz klar, dass das
mit einer Zahl, die einfach geringer ist.
Und ich weiß nicht, was es ausgestrahlt hat. Vielleicht habe ich so unglücklich gewirkt, dass ich das nötig hatte, aber hatte ich nicht. Also ja, also das fand ich echt ein bisschen seltsam. Oder ich hatte auch schon Stellenangebote. Man musste schon auch berechnen, Pendelzeit finde ich auch ganz wichtig. Kann ich so einen Job remote machen oder nicht? Also jetzt als Arbeitnehmer, jetzt aus der Arbeitnehmersicht. Ich hatte auch schon ein Jobangebot, den ich gern gemacht hätte, aber da hieß es, naja, 4 Tage die Woche muss ich halt ins Büro. Und das war ein einfacher Weg, war eine Dreiviertelstunde. Das muss ich einpreisen. Ja, das ist, das mag sein, dass das nicht bezahlt ist, aber das ist für mich Arbeitszeit. Ich muss eine Dreiviertelstunde früher aufstehen. Ich komme eine Dreiviertelstunde später heim, wo ich nicht das machen kann, was ich will. Also das muss man sich schon gut ausrechnen, finde ich.
Ja, das ist ein riesiges Thema, oder? Also Hybrid und Remote und vor Ort in Präsenz zu arbeiten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Jetzt gerade nach Corona zum Beispiel. Also dass da die Firmen eben wieder möchten, dass die Leute zurückkommen ins Büro und dann wie viele Tage und dann macht man Ausnahmen und manches hat sich ja während Corona auch verselbstständigt. Die Leute haben dann plötzlich andere Städte gewählt, um dort zu leben. Also ja, das ist ganz unterschiedlich, aber das ist ein Riesenthema, naja. Also das heißt, das wäre auch auf jeden Fall ein Aspekt, ich glaube auch bei allen Bewerbungsgesprächen ist das ein Thema, wie viele Tage vor Ort, wie viele Tage remote.
Ich finde es schon auch, und das muss ich sagen, an so Headlines, ich reg mich ja auch immer gern und viel auf und das stört mich immer so ein bisschen an so Headlines. Klar, es gibt da einen Fachkräftemangel, aber es ist ja nicht so, als ob die Unternehmen handlungsunfähig wären. Aber ich habe schon auch den Eindruck, viele Unternehmen, die sind nicht bereit zu sagen, okay, gut, dann probiere ich das halt mal aus und stelle jemanden mal remote ein komplett und versuche das. Weil meiner Erfahrung nach funktioniert das echt ganz gut. Also ich habe ein paar Jahre genauso gearbeitet, 100% remote. Und es kann echt gut funktionieren, wenn man halt motiviert ist und so weiter, auch ohne, dass man engmaschig getrackt wird.
Ja, ich bin ein Mensch, der genießt die Präsenz tatsächlich. Also mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und die um einen rum zu haben, dann muss die Bürofläche, muss dann eben auch ermöglichen, dass man sich abkapseln kann, also schnell mal in den Fokusraum oder so. Das würde ich erwarten, dass das so neue Arbeitswelten tatsächlich ermöglichen. Ansonsten ständig auf einer großen Freifläche würde ich es auch nicht aushalten.
Ja, genau. Das ist dann halt schon so ein bisschen, also von den Arbeitsbedingungen finde ich das nicht so attraktiv. Was, jetzt noch eine Frage dazu, ich habe da ja auch eine Meinung, die sage ich dir aber erst hinterher.
Okay.
Was hältst du denn so von dieser, was jetzt die aktuelle neue Generation, die Leute, die jetzt so 20 sind, wie heißen die?
Gen Z?
Zoomer, oder?
Das sind Zoomer.
Oder? Ich weiß es nicht.
Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe es immer mal wieder nachgeschlagen und ich check's nicht. Ich kann mir jetzt nicht merken.
Also ich sage jetzt mal diese 20-Jährigen, ich glaube, der Begriff ist, ja, Gen Z, ja genau, Gen Z. Mhm. Wie sind die denn so drauf?
Jetzt kommen nur Anekdoten, vergiss es. Hä, wie sind die denn so drauf? Naja, ich glaube, bei denen gilt genau das Gleiche wie auch bei uns. Einfach, die haben auch Bock zu arbeiten und haben auch Bock, sich einzubringen, haben auch Lust, einen Unterschied zu machen. Ja, also sagt man ja so schön amerikanisch. Also wirklich was zu bewirken auch. Oder die anderen haben vielleicht einfach nur Lust, normal zu arbeiten, 9-to-5 und fertig, ja. Einfach einen guten Job zu machen und gut ist. Mhm. Das ist, was soll da anders sein als bei uns?
Also, ja, ich bin voll bei dir, aber ich frage es deswegen halt so dumm, weil ich ja immer wieder höre, ah ja, die Gen Z, die wollen halt nicht arbeiten, die haben da keinen Bock drauf und die wollen immer nur ihren Kaffee trinken und ein bisschen, ja. Und es kotzt mich voll an.
Das ist Gelaber, das nervt mich auch, also da sind wir einer Meinung, ganz ehrlich, also ja. das war doch bei uns genauso.
Genau.
Da haben die Älteren auch immer gesagt, ja, die Faulen und die wollen nur Party machen und was genau. Weiß ich was. Und die wollen da mehr Geld, die sollen erstmal richtig arbeiten, bevor sie dann ein richtiges Gehalt kriegen.
Ja, und weißt du, was mich da am meisten dran ärgert? Also ich habe dann da so allgemeiner drüber nachgedacht und als wir genau in dem Alter waren, da haben die Leute genau dasselbe über die Millennials gesagt. Boah, die Millennials, die sind so faul, die sind so, oh, die wollen hier nur, wollen nichts leisten und so. Und deswegen, diese ganzen Generationenbegriffe hasse ich, ich hasse die alle wie die Pest, weil die nur gemacht sind von einer Generation für jeweils die drauffolgenden Generationen, um die zu bashen. Mhm. Noch nie gab es so einen Begriff, ja, und der war intrinsisch voll des Lobes. Boah, die nächste Generation, die sind so neugierig und so interessiert und die haben so viel Talent und keine Ahnung. Nee, es geht immer nur darum, die abzuwerten. Das sind also richtige Abwertbegriffe und das kotzt mich an. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Also, weil das ist auch nicht mein Eindruck. Ich arbeite mit jungen Menschen ja quasi den ganzen Tag. Und natürlich sind da faule Leute dabei, auch natürlich. Gab es bei uns im Wald genauso. Ja, aber da sind auch super smarte Leute dabei, die mega clever sind, mega witzig, weißt du, und die da richtig Bock drauf haben, irgendwas zu machen, irgendwas zu schaffen, irgendwas zu lernen und so. Und ja, okay, aber.
Ja, das ist genau das Gleiche. Das ist totaler Quatsch. Ich finde es auch absurd, diese Diskussion. Also es stimmt dir da vollkommen zu. Also, es geht nur um Abgrenzung. Naja, die sind schlechter oder die und die, ach, das kriegen sie nicht hin. Ja, so genau. Ein Quatsch. Nee, ernsthaft, nee. Ich habe auch junge Leute als Kollegen, also viel jüngere Leute als Kollegen gehabt, habe auch Leute eingestellt nach dem Studium und so weiter. Total smarte, clevere Leute. Um Gottes Willen, ey. So ein Quatsch. Ja, also daran scheitert es nicht. Also liebe Wirtschaft, das ist nicht richtig. Und ich meine, klar, man muss sich halt auch der Realität stellen, oder? Also wenn da entsprechend Forderungen da sind, wie bessere Work-Life-Balance, naja, lass uns mal alle mal drüber nachdenken. Mhm. Ist da vielleicht was dran? Das ist ja auch ein Impuls für uns, die ja schon irgendwie in diesem System drin sind, von wegen ja 40-Stunden-Woche und 30 Tage Urlaub und mehr nicht und so weiter. Halt mal drüber nachzudenken. Ja, okay, das ist doch eigentlich ein interessanter Impuls. Könnte ja sein, dass es echt mal sinnvoll wäre, irgendwie mal eine Auszeit zu nehmen oder ein paar Monate mal was ganz anderes zu machen. Ja, besteht das Leben nur aus Arbeit? Nein.
Ich meine, das war das große Versprechen der Industrialisierung. Dass wir Maschinen machen, die unsere Arbeitsleistung ersetzen, sodass wir mehr Zeit haben, unser Leben zu genießen. Und das Gegenteil ist halt der Fall gewesen. Sondern im Gegenteil, die Arbeitsleistung hat sich vervielfacht. Und das irgendwie, klar, natürlich, also die Arbeitsbedingungen haben sich natürlich auch deutlich verbessert. Ist ja auch klar, muss man, gar keine Frage. Aber ich finde es irgendwie schon krass, man verbringt so viel Zeit in der Arbeit und dann ist ja wohl so, Mindestanforderungen als Arbeitnehmer sollten doch sein, ich möchte mir mein Leben finanzieren können und ich möchte mir ein gutes Leben finanzieren können. Ja, wenn ich was Gutes leiste, möchte ich doch auch irgendwie eine Gegenleistung dafür haben. Das finde ich völlig selbstverständlich.
Ich finde es voll interessant, was du gerade gesagt hast und da habe ich jetzt eine Frage an dich. Und zwar, du hast gerade gesagt, man will ja auch das Leben genießen. Also das wäre ja dann im Prinzip so, okay, Arbeit ist kein Genuss und alles andere, private Zeit ist dann ein Genuss. Wie siehst du das zum Beispiel, wenn Leute selbstständig sind und ja dann halt auch mal 60 Stunden arbeiten und so und die einfach Lust drauf haben, also die das genießen? Ich meine, das ist doch auch valide, das gibt's ja auch.
Ich glaube, man kann in seiner Arbeit Erfüllung finden, aber es gibt ja üblicherweise mehrere Sachen, die man in seinem Leben macht. Also wenn ich mit meinen Kindern Memory spiele, Ja, dann ist das üblicherweise keine Arbeitszeit. Und die Zeit ist endlich. Das ist eine endliche Ressource. Und ich glaube, gut ist es dann, wenn du für dich den Eindruck hast, für dich ist das eine gute Balance. Du kannst jedem Teil in deinem Leben die Zeit zumessen, die du auch gerne dafür aufwendest. Und ich habe den Eindruck, und ich mache ja selber auch freiberufliche Tätigkeit, da ist es manchmal so, naja, klar muss ich das nicht machen, ne? Klar kann ich sagen, nee, sorry, ich mache jetzt mehr für meine Familie und so weiter, aber dann denkst du dir natürlich schon auch immer im Hintergrund, der Kunde ist dann unglücklich und so, und das ist schon auch irgendwie extern getrieben. Also das ist irgendwie so ein schmaler Grat, den man macht von, ich mache das gern und ich mache es ja auch gern, sonst würde ich es ja nicht machen. Und dann aber, vielleicht wird es ja dann auch mal zu viel oder du würdest gern auch mal sagen, ich möchte heute aber eigentlich gern nichts machen dafür und du kannst das vielleicht nicht, weil es, also es ist schwierig, ja. Wenn jemand das für sich wirklich so ehrlich und gerade sagt, dann ist das super. Aber ich glaube, bei vielen Leuten gibt es halt Zielkonflikte einfach und die sind nicht trivial aufzulösen. Da gibt es immer irgendwo was, was runterfällt.
Jetzt nochmal, wie würdest du eigentlich werben für IT-Fachkräfte? Also wie sprichst du mit Leuten darüber, die dich vielleicht fragen oder die vielleicht an dem Punkt sind, dass sie sich orientieren und sich überlegen, was sie studieren wollen? Wie würdest du ihnen das nahelegen?
Also was jetzt, studieren oder Leute einstellen?
Nee, zu studieren, also sich dafür zu entscheiden, in diese Richtung zu gehen.
Ich glaube, man muss transparent machen, wie vielseitig Informatik ist. Das ist ein absolutes Schweizer Taschenmesser der Ausbildungen. Da kannst du alles machen damit. Da kannst du von Programmieren zum Manager, zum Geschäftsführer, kannst du hinterher alles werden. Du kannst in der Cybersecurity, gibt es zig Untergebiete, die du machen kannst. Also ich finde, das ist ein absolut fantastisches Studium, das ganz viele Teilbereiche hat, ja, Rechnerarchitektur, Betriebssysteme, Datenbanken, Webengineering, die irgendwie alle miteinander zusammenhängen, ja, alle über dieses Fundament der theoretischen Informatik miteinander verbunden sind, ganz eng verheiratet mit der darunterliegenden Mathematik natürlich, die ich auch mega geil finde. Also, ja. Keiner, es ist halt, ja, es ist ein, ja, Mann. Aber ich bin super Nerd. Ich würde auch versuchen, mit super Nerd Powers Leute einzustellen. Also zum Beispiel, ich finde diese ganz normalen Stellenanzeigen voll langweilig. Aber die NSA hat zum Beispiel vor ein paar Jahren mal Leute eingestellt und die haben einfach irgendwie so Assembler-Code auf ihrer Webseite gepostet. Ohne irgendwas. Und ey, Mann, da ist mein Rätselinstinkt halt voll geweckt, ja. Dann will ich wissen, was macht das? Wie funktioniert das? Und damit rumfuchteln und so. Und das, so würde ich das probieren, aber keine Ahnung, also
ich. Jetzt habe ich die Reverse-Uno-Karte gespielt. Also das heißt, glaubst du, wir haben jetzt genug getan, um dem Fachkräftemangel zu begegnen in Deutschland?
Ich glaube, die Unternehmen, die cool sind und die gute Offerings machen, die werden auch kein Problem mit Fachkräftemangel haben. Leute gescheit bezahlen, Arbeitsbedingungen machen und nee, damit ist halt nicht gemeint, es gibt bei uns kostenloses Obst, ja. Ja, ich meine, Alter, das
Wasser, Kaffee.
Ja, ich, weißt du, und muss man auch sagen, und so Startup-Mentalität, wo Leute so extrem eingebunden sind, ja, und dann auch, dass das dann so in die Freizeit rüberschwappt, ich weiß auch nicht, ob das so cool ist, ja, das machen die Leute dann halt vielleicht kurzfristig, aber das wird, glaube ich, auch vielen dann zu viel, ja. Also, ja.
Ja, ich kann noch eine Anekdote erzählen. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch und das ging so eine Stunde lang. Super Austausch war das erste Gespräch, war halt so remote, also per Videotelefonie.
Also du hast dich beworben?
Ach nee, jemand anders hat sich bei mir beworben.
Oh ja, erzähl.
Darf ich das auch erzählen? Ich sage auch nicht wann und wo und wie und so weiter. Und wir haben gemerkt, ja, das passt super und so, alles fein und so weiter. Und dann sind wir halt tatsächlich zu den Rahmenbedingungen gekommen und dann war das mit der Vor-Ort-Präsenz war ein Thema, weil das Unternehmen halt gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben hatte. Und dann hieß es, nee, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Und ob die Firma dann die Vor-Ort-Präsenz bezahlen würde. Und dann mussten wir es leider absprechen. Das ist keine lustige Anekdote, sondern so, wo ich mir dann dachte, okay, das frage ich zukünftig in Bewerbungsgesprächen als erstes, wie es denn damit ausschaut. Weil wenn die Rahmenbedingungen nicht funktionieren, dann kann man das Gespräch auch relativ schnell beenden.
Ja.
Ja, genau. Ich hatte selber, also was heißt leider, ich hatte selber nicht so oft viele Bewerbungsgespräche. Ich hatte, ehrlich gesagt, ich hatte zwei. Also Gespräche.
Ja. Ja gut, ich meine, man, ja, wenn man halt Connections und Netzwerk hat, dann ergibt sich das halt oft einfach auch so.
Jetzt ist es vielleicht noch ein wichtiger Punkt, oder? Also was man auch sagen kann, nach einer gewissen Zeit ist es halt normal, dass man sich ein Netzwerk aufgebaut hat. Das habe ich früher nie so gecheckt, aber das ist wirklich so, ne? Also man kennt dann Leute und ja, man unterhält sich ja nach wie vor mit den Leuten und weiß dann, na, den und den könnte ich vielleicht dort und dort gebrauchen und könnte ich mal ansprechen. Und so habe ich jetzt halt auch ein paar Leute im Kopf, die mir sofort einfallen würden, wenn ich da ein entsprechendes, wenn ich eine entsprechende Ausschreibung hätte, würde ich mich direkt bei ihnen melden, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Also, ich habe auch noch eine Anekdote.
Erzähl. Ich dachte, das war schon die eine.
Also ich habe noch eine zweite Anekdote. Ich habe mich mal beworben.
Bitte.
Auch, da war ich auch unglücklich. In einem anderen Beruf aber. Und habe mich beworben bei einem sehr renommierten Stuttgarter Unternehmen. Und die haben super interessantes Zeug gemacht, Kryptographie unter anderem. Und da war ich beim ersten Vorstellungsgespräch eingeladen und es lief mega gut. Also ich habe mich mit dem Teamleiter und ich glaube mit einem Ingenieur unterhalten. Das Gespräch war auf eine Stunde terminiert. Ich glaube, ich war da ein, dreiviertel Stunden drin. Ich habe also wirklich alles gefragt, was mir eingefallen ist. Ich wusste super Bescheid. Die Chemie hat gestimmt und es war echt cool. So, okay. Dann ist ein zweites. Du kennst, habe ich dir schon mal erzählt, die Anekdote?
Ich glaube, ich kenne die, aber ich bin gespannt.
Dann gab es ein zweites Gespräch und da war der Geschäftsführer von der Firma mit dabei und einer noch von HR und die zwei Leute, die ich auch schon vorher hatte. Und dann war ich wieder da und ich meine, es war ja schon alles abgecheckt, ich war ziemlich locker und ey, muss man halt echt sagen, dieser Geschäftsführer, der war mir halt von der Sekunde eins an extrem unsympathisch. Ich weiß nicht. Also super, kennst du ja. 0,0 Chemie. So, dann fragt der mich, also der hat dann das Gespräch geführt, ja, ich soll nochmal meinen Lebenslauf erzählen. Und dann habe ich halt angefangen zu erzählen, na, ich habe promoviert in der Informatik und dann er so, hat mich gleich unterbrochen. Nee. Vorne soll ich anfangen? Ja, bei der Schule. Und ich denke mir so, WTF, weißt du? Also ich,
hast du dann gefragt, Grundschule oder Hauptschule? Oder?
Ich habe dann halt echt, der wollte, dass ich bei meinem Abi anfange zu erzählen. Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, Abi, ja, welche Leistungskurse ich hatte. Und ich bin promovierter Informatiker mit über 10 Jahren Berufserfahrung. Fragt er mich, was für Leistungskurse ich hatte. Und die waren halt auch noch, ich meine, ich war ja auch in der Schule jetzt nicht so mega fleißig vielleicht. Und ich habe das aber auch jetzt nicht versucht zu vertuschen, sondern habe halt gesagt, aus welchen pragmatischen Entscheidungen ich da meine Wahl getroffen habe.
Lass mich raten, Sport
und Geschichte. Sport, ja genau, Sport, Reinhold. Wie lange sind wir jetzt befreundet? Unfassbar, Sport. Ja, so weit kommt es noch. Nee, Englisch-Bio hatte ich, Englisch-Bio. Ja, die Winning-Kombi auf jeden Fall. Ist ja egal. Aber auf jeden Fall schon so, weißt du, wo ich mir denke, was? Und dann ging das so weiter und zieht sich durch dieses ganze Gespräch immer so komische Bemerkungen, wo ich mir dachte, WTF, was, wie bist du denn drauf? Weißt du, so, ja, wie ich mir das in der Firma so vorstelle, meine Karriere. Und dann habe ich gesagt, na, also wenn ich jetzt längerfristig denke, sagen wir mal so 5 Jahre, dann so und so und so. Und dann unterbricht er es mir, ständig ins Wort gefallen. Unterbricht er mich, also 5 Jahre ist für ihn nicht längerfristig. Für ihn sind Minimum 10 Jahre längerfristig. Aber er ist schon seit, was weiß ich, 1874 in dem Unternehmen und so. Keine, ey, Alter. Und das war halt so richtig scheiße. Ich fand den Typ so richtig, richtig schlimm. Und okay, das ganze Gespräch geht so weiter und am Ende fragt er mich, ob ich noch Fragen habe. Ne? Und ich war dann, das hat mich eiskalt erwischt, weil von dem ersten Gespräch hatte ich halt meine ganzen Fragen schon gestellt. Ich hatte alles beantwortet und ich wusste echt keine Frage mehr. Also mein Gehirn geht krass in Panikmodus und denkt sich, okay, jetzt muss ich irgendeine Frage stellen, sonst kommt es voll dumm, wenn ich sage nein.
Und hast du dann gefragt, was seine Leistungskurse waren?
Nee, das wäre geil gewesen. Die Frage, die mein Gehirn mir in dem Moment unterschiebt ist, wenn ich die Stelle dann antreten würde, hätten wir zwei dann viel Interaktion miteinander. Ja, und ich spreche die Frage aus, ich höre meine Worte, in Zeitlupe merke ich, oh fuck, weil es ist nämlich genau das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Ey Alter, wenn ich mit dir zusammenarbeiten muss, dann mache ich das ja nicht. Und ich habe es halt auch genau gesehen, die HRlerin und die zwei Leute von dem Ding haben halt sofort auch gesehen, das Gesicht klirrt. Und er dann so, na, nee, so, okay. War das Gespräch auch beendet. Die haben ja kein Angebot gemacht, kannst du das vorstellen?
Wegen der einen Frage?
Nee, das nicht, sondern die haben gesagt, meine Gehaltsvorstellung hat nicht gepasst. Aber ich glaube, das war die Frage. Auf jeden Fall war es. Der Typ fand mich unsympathisch, ich fand den unsympathisch.
Naja, wenn die nicht ganz blöd waren, die von HR, dann haben die gemerkt, okay, das haut nicht hin, das funktioniert leider nicht, weil entweder werden wir den Geschäftsführer los oder wir stellen den ein und dann haben sie sich gedacht, okay, das eine ist eine realistische Option, das andere nicht.
Ey, ich habe da langfristig gedacht, 5 Jahre, Mann.
Naja, es gibt halt so Egos. Das ist aber super interessant. Das betrifft nicht nur Geschäftsführer, sondern das kann auch ruhig mal in der Fachabteilung so sein. Weißt du, wenn jemand es gar nicht brauchen kann, dass sich da jetzt jemand bewirbt, der vielleicht cleverer ist als er oder sie.
Also echt jetzt, das glaube ich, ich war...
Ja, aber das hat er vielleicht gefühlt, oder? Das hat er gespürt, ja, wenn er schon beim Doktor rummacht.
Ach so, weiß ich nicht. Was aber ist das? Also das ist ja klug. Das finde ich auch mega ätzend. Übrigens im Cyberbereich voll oft so, dass die Leute sich für hyperduper intelligent halten.
Ja?
Ja, schon. Naja, weil es ist schon cool, wenn du so ein System mal gehackt hast und so. Und da gibt es schon so Charaktere. Aber haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Reinhold, wir müssen zum Ende kommen. Oh. Aber, nein. Ich habe halt noch ein Quiz für dich.
Nein, du doch. Hast ein Quiz.
Ich habe mir Zahlen besorgt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie seriös die Quelle ist, deswegen erwähne ich die jetzt einfach nicht und tue so, als ob das alles stimmt, was da stand.
Dann kann ich auch keine falsche Antwort geben. Das ist gut.
Richtig.
Los geht's.
Was würdest du schätzen, ist der Unterschied im Einstiegsgehalt eines Informatikers, der Bachelor hat, zu jemandem, der promoviert hat?
Bachelor-Promotion würde ich sagen, also monatlich vielleicht 600, würde ich so 7.000 im Jahresbrutto.
Also meine Zahlen sagen 13,5.
Tatsächlich.
Mhm. Okay. Mhm. Also aber ist jetzt auch nicht so, dass du das wieder aufholen könntest. Also rein finanziell lohnt sich die Promotion eigentlich nicht. Mhm. Muss man schon auch sagen. Das macht man, wenn man
Lust hat, wenn man zu forschen.
Welches Bundesland ist für Informatiker das mit dem höchsten Einstiegsgehalt?
Bayern.
Nee.
Nicht?
Nee.
Oh. Baden-Württemberg?
Ah, nee, auch Süden. Falsch. Nee, Hessen nicht? Ist es. Aber bei Baden-Württemberg okay. Ist Platz 2 auf jeden Fall.
Aha, Na gut.
Also 2 von 3 schon mal falsch.
Fast richtig. Ja.
Was ist denn der Spread, also der Unterschied zwischen der am wenigsten lukrativen Informatikerbranche und der am lukrativsten Informatikerbranche im Jahresbrutto? Einstiegsgehalt.
In Deutschland oder wo?
Oder schauen
wir uns auch amerikanische Gehälter an?
Nee, Deutschland.
Im Einstiegsgehalt? Mhm. Okay. Lass mich kurz rechnen. Also vielleicht Einstiegsgehalt, am wenigsten lukrativ sind wir so bei, weiß nicht, monatlich vielleicht 4.000. Ah, ist das wenig lukrativ? Bin gerade am Überlegen. Oder eher 3.500, sowas. Aber naja, gehen wir hoch auf 4.000, 48.000. Und richtig hohes Einstiegsgehalt ist dann vielleicht so bei 90.000. 95.000.
Einstiegsgehalt, oh.
Ja, wenn du, ich weiß nicht, was in einer krassen Beratung oder sowas anfängst und
den Dienstwagen
mit dazu zählst. Und also Spread 50.000.
Ja, also meine Quelle sagt 9.000 ist der Spread.
Ja, von brutto.
Ja, aber Consulting war da tatsächlich nicht mit dabei. Das stimmt natürlich, Consulting-Jobs sind schon nochmal auf einem anderen Level, die aber natürlich auch ein anderes Level an Flexibilität irgendwie erfordern und so. Mhm. Aber die sagen, Handel ist am wenigsten mit 44 und Automotive mit 53 am lukrativsten, ja.
Okay, und mit der gleichen Ausbildung quasi.
Genau, also, genau.
Ah, ja.
Ja, okay, also okay. Da tut mir leid, da gewinnst du jetzt heute nichts rein.
Aber ich war total nah dran bei dem Einstiegsgehalt, oder? Ich habe 48 gesagt.
48
44 hast du
gesagt, ist, ja, genau.
Ja, ich habe 48.
Ja, genau. Ist
dann sehr nah dran, ja.
Ja. Mhm.
Okay.
Sehr gut.
Ich würde sagen, beinahe alle richtig. Also war schon so Richtung,
ja. War schon so Richtung Null. Genau.
Mann, ey. Das erste Mal wieder ein Quiz und dann komplett versagt.
Schlimm. Ja, ich hoffe, euch hat unsere Diskussion heute auch ein bisschen gefallen und lasst uns doch mal wissen per E-Mail oder in den Spotify-Kommentaren, was so eure Jobs waren, was ist eure witzigste Anekdote von einem Bewerbungsgespräch und wie habt ihr ein Bewerbungsgespräch so richtig in den Sand gesetzt? Was ist denn der Grund für Fachkräftemangel und wie kann man den beseitigen? Wir freuen uns auf die Diskussion und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Reinhold?
Alles klar.
Dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, ade.
Bis dann.
Tschüss, ciao.
Bis dann, ciao.